Okay, also ich muss euch schon bewundern. Ihr habt ja so viel auf die Ohren gekriegt an diesem Wochenende, dass ihr jetzt hier so viele nochmal da seid und euch noch ein Seminar reinzieht. Das finde ich schon beachtlich. Also herzlichen Glückwunsch erstmal von mir, ne? Ich hoffe, dass wir eine ganz spannende Zeit zusammen haben. Ich will es kurz und schmerzlos machen. Ich sag mal, eine Dreiviertelstunde peile ich ungefähr an. Vielleicht eine Stunde, mal gucken, ne? Aber so Viertel nach möchte ich gerne fertig sein. Und das heißt, wir gehen das mal straight an. Ist eine ganz, ganz spannende Frage. Wozu sind Christen gut? Und ich hoffe auf eure Mitarbeit. Ich habe hier extra ein langes Kabel und ich versuche damit so tief in den Raum zu gehen, wie es nur irgendwie geht, zwischendurch mal. Ja? Das heißt, ihr seid von mir nicht sicher. Das schon mal so. Du kannst jetzt noch rausgehen, wenn du willst, ne? Kannst jetzt noch, jetzt hast du noch die Gelegenheit. Ja. Okay, bevor wir starten, würde ich gerne ein kurzes Gebet sprechen. Wir danken dir, Jesus, für dieses ganze Wochenende und für deine Gegenwart, Herr. Wir merken das überall, dass du da bist. Und wir laden dich auch jetzt ein zu diesem Seminar und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst bei dieser Frage. Wozu sind Christen gut? Bitte setz hier neue Denkprozesse in Gang. Hilf uns beim Umdenken, Herr, wenn es nötig ist. Danke, dass du so gut bist und so lieb bist und dass du Zeit mit uns hast. Amen. Also Freunde, ihr, die ihr steht, wir haben noch jede Menge Plätze. Das tut meinem Herzen weh, wenn ich euch da so sehe. Kommt ruhig rein, hier vorne, special, nur für euch. Es gibt in den vergangenen Jahren, gab es eine Diskussion so unter Christen. Und zwar ging es immer wieder um die Frage, wie kann Christsein relevant sein? Oder wie kann Christsein noch relevanter sein? Ne? Zum Beispiel, der Luther Kosse, den kennt er ja, ne? Der macht ja so Worship-Kram, Lobpreismusik, super Musik. Ist ein extrem guter Musiker. Und der Lothar Kosse hat mal diese Frage gestellt bei einem Musikertreffen, wo ich mit dabei war. Wie können wir es schaffen, dass wir noch mehr kulturell relevant sein können? Also was er damit meinte, war Folgendes. Wie kann das sein, dass innerhalb der Gemeinde so ein Leben stattfindet, so eine Subkultur, die funktioniert ganz gut so in sich, nur die Menschen, die da nicht dazugehören, die wissen erstens nichts davon, was da hinter diesen Mauern so abgeht. Und wenn sie dann mal reinkommen, dann verstehen sie es auch nicht. Also das, was in der Gemeinde passiert und das, was so normal in der Gesellschaft passiert, das sind manchmal zwei verschiedene Paar Schuhe. Das ist so wie zwei verschiedene Kulturen. Und wenn du von der einen Kultur in die andere reingehst, dann kriegst du erstmal einen Kulturschock, weil du es nicht verstehst. Und die große Frage für Lothar Kosse war zum Beispiel, wie schaffen wir das, dass da wieder Verbindungen geschaffen werden? Und vielleicht kennt ihr die Cologne Worship Night. Das ist also ein ganz großer Lobpreisabend, der in, ich glaube, alle zwei Monate, wenn ich mich nicht täusche, in einer großen Disco in Köln gemacht wird, in einem, so einem ganz säkularen Rahmen. Und da kann jeder hinkommen, der möchte. Und einfach mit Worship machen, Lobpreis machen. Und das rockt ganz gut und da sind natürlich ganz viele Christen aus der Umgebung, aber da kommen auch ganz viele Leute, die Jesus gar nicht kennen. Und das ist zum Beispiel so ein Versuch, ne, Christsein relevant zu machen, da irgendwie Brücken zu schaffen, dass es irgendwie auffällt. Wir haben ja das komische Problem bei ganz, ganz vielen Gemeinden, in die wir so gehen. Unsere Gemeinden sind in irgendwelchen Industrievierteln, in irgendwelchen Gebäuden, die aussehen wie Fabrikgebäude. Sonntagmorgens ist da keine Sau und was wir da hinter unseren Mauern machen, das weiß keiner. Und das will vielleicht auch gar keiner wissen. Wie schaffen wir das, als Christen irgendwie, also relevant zu sein, bedeutsam zu sein, da zu sein irgendwie? Was würde wohl passieren, wenn die Gemeinde in deinem Ort oder alle Gemeinden in deinem Ort plötzlich nicht mehr da wären? Würde das irgendjemandem auffallen? Vielleicht ja, vielleicht nein, ich weiß es nicht. Was bedeutet eigentlich relevant sein? Relevanz, wenn etwas Relevanz hat, dann könnte man sagen, das ist wichtig. Das hat Bedeutung für etwas. Es ist von Belang. Also es fällt auf, wenn es da ist. Es muss da sein. Es hat zu tun mit den Dingen, die eben so abgehen im Leben. Das ist relevant sein. Wenn du fragst, ob etwas relevant ist, dann musst du auch immer fragen, wofür ist etwas relevant? Also das ist gerade der theoretische Teil, ne? Der dauert nicht lange. Also mal ganz kurz aufpassen. Etwas ist relevant. Die Frage ist immer, wofür ist etwas relevant? Für wen ist das relevant? Für was ist das relevant? In welchem Bezug steht das zu irgendwas? Ja? Relevante Dinge. Also ich sag mal so, eine Verkehrsampel ist relevant für den Straßenverkehr an einer dicht befahrenen Kreuzung. Die hat ganz eng zu tun mit dem Verkehr, der da läuft. Wenn die Ampel weg ist, merkst du es irgendwann. Das ist Relevanz, ne? Und jetzt ist die spannende Frage, was bedeutet das für Christsein? Wenn wir uns überlegen, wie kann Christsein relevant sein? Was bedeutet das für das Christsein? Also mit anderen Worten ist das die Frage dieses Seminars, ja? Wozu sind Christen gut? Für was sind Christen gut? Für wen sind Christen gut? Warum ist es gut, dass es Christen gibt? Das ist die Frage. Und mit dieser Frage entlasse ich euch in eure erste Gruppenarbeit in diesem Seminar. Ihr kennt das Spiel bestimmt. Bei christlichen Veranstaltungen ist das sehr beliebt. Ja, ihr setzt euch immer so zu vier zusammen. Ihr müsst euch irgendwie so drehen, dass ihr so drei andere Menschen um euch herum angucken könnt. Und bitte überlegt euch doch mal gemeinsam, wozu sind Christen gut? Für wen? Für was? Sind Christen gut? Ja? Schafft ihr das? Okay, es geht los. Wer steckt noch voll in der Diskussion? Mal Hand hoch. Wer unterhält sich schon übers Wetter? Mal Hand hoch. Okay, die noch voll drinne stecken, ich gebe dir noch 2 Minuten, ja, dann geht's gleich weiter. Ich glaube, ich mache mal Schluss. Ich habe so das Gefühl, hier wird nicht mehr ernsthaft diskutiert. Also. Jetzt würde ich gerne mal Antworten haben. Wer traut sich denn mal, so aufzustehen und mal kurz zu sagen, was ihr in eurer Gruppe festgestellt habt? Wozu sind Christen gut? Für wen oder was sind Christen gut? Wir fangen mal hier so im hinteren Fünftel, Sechsel an, so, da so. Wer hat Lust, da mal aufzustehen, mal ganz kurz zu sagen, was ihr so rausgefunden habt? Erzähl einfach. Okay, also das Wort Gottes weitergeben, das Licht leuchten lassen, weil wenn wir es nicht machen, wer soll es sonst machen? Okay? Das ist ein Applaus wert. Übrigens, habt keine Angst, im Moment ist noch jede Antwort richtig. So, jetzt hätte ich gerne mal was aus dem Sechsel da. Also, wer traut sich denn mal da aufzustehen, mal kurz zu sagen, was ihr so rausgefunden habt? Werte in die Gesellschaft. Okay, dafür sind Christen gut. Alles klar. Jetzt applaudieren wir nicht. Machen wir gleich. Ja doch, okay. Okay. Was ist denn hier so in dieser Region rausgekommen? Wer steht denn hier mal auf? Wer möchte gerne was sagen? Worüber habt ihr denn gesprochen? Was? Habt ihr was Sinnvolles rausgefunden? Wozu sind Christen gut? Gibt's da jemanden? Was? Nein? Okay, ich probier's mal mit dieser Seite. Nee. Ja, doch.
Ja, klar. Also ich denke, wir sind... Danke. Ich denke, wir sind in der Hinsicht auch Jünger Gottes und haben letztlich die Aufgabe, die frohe Botschaft weiterzubringen und weiterzugeben. Und letztlich an das Volk, die Jesus noch nicht kennengelernt haben, denen die frohe Botschaft zu überbringen.
Alles klar, vielen Dank. Kleinen Applaus. Ja. Wollte hier gerne jemand aufstehen und den habe ich jetzt echt übersehen irgendwie? Was? Ja, steh mal auf. Ich komme leider nicht ganz zu dir hin. Sag mal. Wir haben es halt wichtig gefunden, dass man ein offenes Ohr für andere hat und so eine Art Wegweiser ist. Ein offenes Ohr für andere haben, eine Art Wegweiser sein. Okay, Applaus. Wie sieht's denn hier aus? Wer traut sich denn mal? Mal aufzustehen und mal kurz zu sagen. Ja, warte, ich gebe dir das Mikro. Hier geht das, ja?
Ich denke, dass man vor allen Dingen recht schnell merkt, wenn Missionare in den Entwicklungsländern fehlen, dass die halt Brunnenbohrungen und so, dass die Lebensbedingungen für diese Menschen noch viel schlechter wären.
Ja, wo bleibt der Applaus? Okay. Wie sieht's denn hier aus? Habt ihr eine Idee? Habt ihr irgendwas rausgefunden? Wozu sind Christen gut? Für was sind Christen gut? Für wen? Wer würde gerne mal aufstehen und was sagen? Ja.
Also Wegweiser zu sein zu Jesus Christus, einfach Salz in der Suppe, haben wir es genannt.
Salz in der Suppe, yo, Applaus. Habt ihr was rausgefunden vielleicht? Wozu sind Christen gut? Wer würde gerne mal was sagen? Sag du mal.
Also wenn man die Welt so als das sinkende Schiff ansieht und Jesus als das Rettungsboot, dann sollen die Christen eigentlich diejenigen sein, die eben die Menschen in die Rettungsboote bringen.
Alles klar. Ja, da kommt noch eine hinterher.
Ja, ich denke, wir sind auch dazu da, um Gott Anbetung darzubringen.
Cool, das gab's noch gar nicht, ja. Ich habe euch nicht vergessen. Wer möchte denn hier gerne mal was sagen? Oh, zwei Leute, ihr kommt beide dran. Nee, super, ihr kommt beide dran.
Ja, dass wir auch Verantwortung in der Gesellschaft übernehmen, beispielsweise auch diakonische Tätigkeiten entfalten, also Altersheime, Kindergärten, Krankenhäuser und so weiter und so fort. Und dass wir einfach mit unserem Leben auch Zeugnis sein können gegenüber anderen.
Ein Punkt, wo mir geht hin, war die Jugendarbeit, Jungschar und Jugendkreis in dem Bereich. Sonst hängen die da einen Tag noch mehr rum. Die Eltern werden es merken, wenn es fehlen wird.
Das stimmt. Ja, hier du?
Wir fanden es wichtig, Gottes Liebe weiterzugeben und Gottes Liebe weiterzugeben und den anderen Leuten Mut zu machen. Das war's.
Cool. Ja, eine wichtige Antwort. Ist jetzt jemand traurig, dass ich ihn übersehen habe? Ehrlich? Ja, wirklich? Dass wir auch beten für die anderen. Ja, dass wir für die Welt beten und für die Leute, die Jesus noch nicht kennen. Sehr wichtige Antwort, das stimmt. Also ihr merkt schon, wenn man erstmal anfängt, drüber nachzudenken, dann kommen schon so die ein oder anderen Antworten. Und die sind natürlich alle richtig, ne? Trotzdem wollen wir nochmal zusammen drüber nachdenken, um das ein bisschen vielleicht noch stärker auf den Punkt bringen zu können. Wir haben verschiedene Aspekte gehört. Beten für die Leute, Wegweiser sein, Jungschar machen, mal ganz konkret. Andere wieder mehr so, ja, Salz in der Suppe, Licht sein. Genau, da kann man sich ja alles Mögliche drunter vorstellen, aber prinzipiell ist das richtig. Aber nochmal ganz konkret, warum ist Christsein wichtig? Worum geht es beim Christsein? Ich bin ja als Evangelist unterwegs und habe mir natürlich auch darüber meine Gedanken gemacht, warum nun ausgerechnet das, was ich tue, irgendwie wichtig sein sollte, ja. Ich bin übrigens nicht der Überzeugung, dass alle Christen Evangelisten sein sollten und dass Evangelisten die besten Christen sind oder so, ne? Oder dass es die Essenz des Christseins ist, wenn man evangelisiert. Das glaube ich nicht, ja. Das ist einfach nur das, was ich tue, ja. In der Gemeinde Gottes, so global gesehen. Ich habe mir darüber Gedanken gemacht und eine Bibelstelle ist mir ganz, ganz wichtig geworden. Und die würde ich euch gerne mal vorlesen. Mir sind mehrere wichtig geworden, aber gerade die hier hat für mich eine besondere Bedeutung und ich glaube, dass das uns weiterhilft. Bei unserer Frage, wozu sind Christen eigentlich gut? Die Situation ist folgende, Jesus kommt nach Hause, nach Nazareth, eine Stadt, die nicht besonders toll angesehen ist. Also ich komme aus so einem sozialen Brennviertel, Huchting in Bremen, ne? Also Nazareth war wahrscheinlich so ähnlich, so ein bisschen Assi wahrscheinlich, ne? Jesus kam wahrscheinlich aus so einer Assi-Stadt, weil der eine hatte ja gesagt, was kann aus Nazareth schon Gutes kommen, ne? Da kommen einfach keine guten Leute her. Also da ist Jesus mal wieder zu Hause und er geht, wie es seine Gewohnheit ist, sabbats in die Synagoge, also ins jüdische Gotteshaus. Und ihm wird ein Buch gereicht, eine Buchrolle vom Propheten Jesaja. Und Jesus liest daraus vor. Und jetzt kommt's. Er rollte sie auf und las die Stelle, an der es heißt: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück, setzte sich und dann begann er zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt. Ihr seid Zeugen. Jesus definiert seinen Dienst. Und ich meine, wenn wir über die Frage nachdenken, wozu ist Christsein gut, dann ist das Cleverste, was wir machen können, dass wir uns mal Jesus angucken, wie der eigentlich Christsein, in Anführungsstrichen, gelebt hat. Ne? Was hat Jesus eigentlich gemacht? Wofür war der überhaupt da? Jesus definiert hier seinen Dienst. Er bezieht sich auf den Propheten Jesaja und er beschreibt das, was er tut. Ich lese euch das nochmal vor. Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Das bedeutet, der Herr hat mich ausgestattet, um einen Auftrag zu erfüllen. Der Heilige Geist, der kommt nicht einfach nur auf uns, weil es so einen Spaß macht oder weil es einfach schön ist, sondern das hat einen Grund, warum Menschen, die an Jesus glauben, die von Gott gesalbt wurden, warum die den Heiligen Geist haben. Damit die nämlich in Aktion treten, damit die etwas tun für Gott. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Für mich wird an dieser Stelle ganz, ganz deutlich, dass Jesus kommt, um den Bedürfnissen der Menschen zu begegnen. Wenn du ein bisschen in christlichen Diskussionen involviert bist in irgendeiner Weise, klingeln bei dir vielleicht ein bisschen die Glocken, weil es wurde in letzter Zeit viel darüber gestritten, über bedürfnisorientierte Gottesdienste und so weiter. Ne? Man soll den Leuten nicht immer den Honig ums Maul schmieren, schließlich geht es darum, die Wahrheit zu sagen und so. Das ist ja auch alles richtig. Aber ich glaube, Jesus sieht sehr genau, was die Menschen, zu denen er hingeht, brauchen. Er sieht ihre Grundbedürfnisse. Und dann kannst du dir mal angucken, wie Jesus gehandelt hat, was er gemacht hat, wie er geheilt hat, wie er gelehrt hat, wie er Leuten Orientierung gegeben hat, die sie brauchten, wie er Blinde sehend gemacht hat und wie er Leute, die ein blindes Herz hatten, wieder sehend gemacht hat. Jesus hat die Bedürfnisse der Menschen gesehen. Und er hat sehr, sehr gezielt darauf reagiert. Er ist sogar dafür gekommen, um diesen Bedürfnissen zu begegnen. Ich glaube, das Grundbedürfnis eines Menschen ist, dass er mit Gott wieder in Kontakt kommt. Das glaube ich ganz fest. Und ich glaube auch, dass hier bei Gott, wenn diese Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, dass all seinen Bedürfnissen begegnet wird. Aber manchmal gibt es dann einen Weg dahin. Und dieser Weg führt, glaube ich, darüber, dass wir den Menschen da dienen, wo sie es brauchen. Wozu war Jesus gut? Wozu war Jesus eigentlich gut? Ich weiß nicht, ob ihr euch darüber schon mal Gedanken gemacht habt. Bestimmt. Ich gehe nochmal ins Publikum. Wozu war Jesus gut? Ganz spontan. Zack.
Er hat die Welt erlöst.
Jo. Wozu war Jesus gut?
Er hat den Kranken geholfen, etc.
Ja, sehr gut. Wozu war Jesus gut?
Er hat den Menschen gezeigt, was Gottes Wort ist.
Das stimmt. Wozu war Jesus gut? Er hat die Stummen redend gemacht. Was wolltest du gerade sagen?
Um die Nachricht Gottes weiterzugeben.
Genau, stimmt. Wozu war Jesus gut?
Er hat Gott den Menschen näher gebracht.
Genau. Hast du noch eine Antwort?
Allgemein, also, dass er eben, ja, den Menschen von Jesus, von Gott erzählt und ihnen das begreiflich macht.
Genau. Ich glaube, an Jesus können wir sehen, wozu Christen gut sein sollten. Jesus hat seinen Auftrag ziemlich klar definiert. Er hat gesagt, wozu er gekommen ist, aber dabei blieb es nicht. Sondern kurz nachdem Jesus auferstanden war von den Toten, ist er seinen Jüngern wieder begegnet und hat zu ihnen Folgendes gesagt. In Johannes 20, Vers 19 steht: Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten: Friede sei mit euch. Dann zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Friede sei mit euch, sagte Jesus noch einmal zu ihnen. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Und er hauchte sie an und sagte: Empfangt den Heiligen Geist. Das ist doch interessant, oder? Jesus sagt in Nazareth: Ich bin gesalbt von Gott, ich habe den Heiligen Geist empfangen, den Geist Gottes, denn Gott hat mich beauftragt. Und so weiter und so weiter. Den Armen die frohe Botschaft zu bringen, die Blinden sehend zu machen und so weiter. Jetzt ist Jesus gestorben und wieder auferstanden. Er begegnet nach der Auferstehung zum ersten Mal oder zum zweiten Mal, ich weiß nicht genau, seinen Jüngern, die immer noch Angst haben, die immer noch in ihren Räumen sitzen und glauben, dass sie zu nichts fähig sind und dass das Leben eigentlich schon längst vorbei ist. Und dann sagt er zu ihnen: So wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Das heißt, ich gebe meinen Auftrag an euch weiter. Ihr sollt das fortführen, was ich angefangen habe. Und dann empfangt den Heiligen Geist. Warum? Ja, weil man den Heiligen Geist braucht, um das zu tun, um diesen Auftrag fortzuführen. Und jetzt kommt die spannende Frage: Wie macht man das? Wie können wir den Auftrag von Jesus fortführen? Was kann das denn jetzt konkret bedeuten? Kannst du das als Einzelner? Was brauchst du dafür, um den Auftrag von Jesus fortzuführen? Ich würde vorschlagen, nochmal ganz kurz zur Gruppenarbeit, ja? Ist so spannend. Ich komme gleich wieder mit dem Mikrofon. Und also die Frage ist, ja, selbe Gruppen wie eben, die Frage ist: Wie geht das? Wie können wir den Auftrag von Jesus fortführen? Was bedeutet das konkret? Auf die Plätze, fertig, los. Nochmal die Frage für alle. Also, wie können wir den Auftrag von Jesus fortführen? Wie soll das konkret aussehen? Jetzt seid ihr so ruhig. Habt ihr über die falsche Frage diskutiert, oder was? Ich gebe euch noch ein paar Minuten. Ich mache gleich weiter, aber noch ganz bisschen. Ihr habt noch. Ich glaube, ich muss mal weitermachen. Ich weiß, den ganzen Nachmittag diskutieren würden. Das würde ich auch gerne. Aber die anderen wollen das nicht, deshalb machen wir mal weiter. Und ich habe das gestern schon mal in meinem Seminar gesagt. So ein Seminar ist ja auch nicht immer nur dafür da, um komplette Antworten zu geben, sondern manchmal auch einfach nur, um Ideen anzustoßen. Ja? Und das kann zu Hause in eurem Kopf weiter rotieren. Hoffentlich. Das wäre super. In 1. Johannes 3, Vers 18 steht: Meine Kinder, unsere Liebe darf sich nicht in Worten und schönen Reden erschöpfen. Sie muss sich durch unser Tun als echt und wahr erweisen. Das ist doch mal ein gutes Motto für die Frage: Wie können wir den Auftrag von Jesus konkret eigentlich umsetzen? Ich habe jetzt noch ein längeres Kabel. Mal gucken, wie lange das reicht. Und mich interessieren eure... Oh, vielen Dank. Dankeschön. Mich interessieren eure Antworten. Wer ist so mutig... Wir machen es genauso wie eben auch. Wer ist so mutig und steht mal auf und ja, ich muss ja gar nicht mehr weiter. So. Ja, du willst anfangen, super.
Also wir können das, indem wir unsere Gaben, die wir von Gott haben, einsetzen. Also jeder so ein Stück Jesus-Gabe, Herr.
Jeder ein kleines Stück Jesus durch die Gabe, die er hat. Wow, das ist eine coole Antwort. Applaus. Wie sieht das bei euch hier hinten aus? Habt ihr was rausgefunden? Würdet ihr gerne mal was sagen? Ja, wenn ich fertig bin. Will nichts sagen. Ja.
Also wir fanden es gut, sich mit anderen Christen einfach zusammenzutun, die das gleiche Anliegen haben. Einfach, was weiß ich, SMD bei uns an der Uni oder andere Gruppen.
Und was wird dann wohl passieren, wenn ihr euch zusammengetan habt?
Also mir fiel es dann einfacher, was mitzumachen, sich irgendwo hinzustellen an Stand oder wenn die schon was geplant haben, dann hat man halt zugesagt und dann muss man auf einmal dahin gehen und es hilft eigentlich.
Das finde ich interessant. Also du gehst schon davon aus, dass es auf jeden Fall als Gemeinschaft leichter ist als Einzelner, würdest du das sagen?
Also für mich ganz klar, also weil oft bin ich dann so ein Schisser, dass wenn ich allein bin, dann sage, ach nee, lass mal das mal lieber, bete ich lieber nochmal. Und mit ein paar Leuten, da kann man dann irgendwie was anfangen und dann traue ich mich, weil ich einfach verpflichtet bin.
Okay, Applaus. Was würdest du sagen?
Für andere da sein auch, aber ganz speziell, wenn die in Not sind, einfach da sein als Freund in Not halt.
Super, ja, danke. Mal gucken, ob ich zu... Ich komme nicht ganz zu dir hin. Willst du zu mir kommen? Ja, schaffst du das? Okay, noch eine spontane Meldung hier. Was würdest du sagen, wie können wir den Auftrag von Jesus fortführen?
Also, wir haben diskutiert, dass natürlich, es gibt Jungschau und alles, aber wenn man außerhalb des Vereins ist und der Kirche, dass man einfach echt ist, dass Christ sich praktisch durch seine, ich sag mal, durch sein Leben, durch seine Arbeitsweise, seine Barmherzigkeit auch äußert. Jetzt weniger im Sinne im Geschäft irgendwelche Predigten zu halten, sondern es soll einfach so ein bisschen offenbar werden.
Super, vielen Dank. Ja. Was würdest du sagen?
Ja, dass wir uns einfach von Gott beschenken lassen, weil aus uns selber können wir das nicht tun. Das muss Gott machen.
Was glaubst du, womit Gott dich am liebsten beschenken würde?
Jetzt hast du mich eiskalt erwischt. Manchmal mit Geduld. Und ja, vielleicht Durchhaltevermögen auch. Ja.
Toll, ja, danke. Applaus. Wer würde gerne mal? Wem brennt es unterm Hintern? Ja, steht hier jemand fast? Ja, würdest du aufstehen dafür? Ja. Super, sag mal.
Ja, ich denke einfach, dass es auch zu unserer Aufgabe gehört, ein bisschen Wärme in die kalte Gesellschaft von heute zu bringen. Also einfach für andere da zu sein und auch zu gucken, wo kann man helfen, wo ist Not da und ja.
Super, okay, Applaus. Ich gehe mal so ganz langsam rückwärts, damit ich niemanden übersehe. Wollte gerade jemand aufstehen hier, vielleicht in dieser Ecke? Was würdet ihr sagen? Ja, ich gebe dir mal das Mikro.
Ja, also wir haben gesagt, dass das eigentlich nicht groß irgendwie ein Konzept oder sowas nötig ist, sondern dass einfach so der Einzelne wirklich Liebe für die Menschen in seiner Umgebung haben muss. Also und aber auch eben, so wie es vorhin schon gesagt wurde, einfach, dass wirklich eine Liebe sein muss, die einem halt von Gott geschenkt wird. So. Also von mir selber aus bin ich vielleicht auch nicht so, dass ich irgendwie denke, ah ja, da sind Leute, die in Not sind oder die irgendwie Sorgen haben oder so. Aber dass Gott einem da irgendwie das so aufs Herz legt und einem da wirklich Liebe schenkt, dass man auf Leute zugeht.
Sehr schön. Ein Applaus. Möchtest du gerne was sagen oder wirst du von deiner Freundin gezwungen gerade? Du musst nicht, aber ja, willst du? Okay.
Also aus Nächstenliebe handeln und Menschen helfen und auch Jesu Werte vermitteln.
Okay, dankeschön. Hier steht noch jemand.
Vielleicht auch die frohe Botschaft weitergeben und zum Beispiel Missionar werden oder sowas. Ja.
Warum glaubst du, dass das Menschen gut tun könnte?
Ich weiß nicht.
Macht nichts. Aha, okay. Trotzdem Applaus. Sag du mal.
Schwierig ist immer, unbekannte Leute was zu sagen. Fange doch mal an mit denen, wo ihr kennt. Neben der Familie gibt's die meiste Zeit, wo man ist entweder in der Firma, in der Schule. Da anfangen, weil da gibt's auch sehr viele, wo davor entweder nichts wissen wollen oder nichts gehört haben bis jetzt.
Okay, das war ja schon geradezu ein Appell. Wir sind noch gar nicht beim appellativen Teil, aber das war trotzdem super. Gibt's noch hier eine Antwort? Wie können wir den Auftrag von Jesus fortsetzen? Wie geht das konkret? Jetzt überlegt mal, was Jesus so gemacht hat, ne? Ich will niemanden abwürgen. Wollte noch jemand gerade aufstehen? Ihr habt ja ganz schön lange diskutiert da hinten. Auf was für Antworten seid ihr denn gekommen? Erzähl mal.
Ja, also ich denke, einerseits ist auf jeden Fall wichtig, dass wir Jugendarbeit machen oder dass wir einfach den Missionsbefehl ausführen. Aber genauso ist dazu auch wichtig, dass man die Beziehung zu Gott aufrechterhält, indem man betet und ihn um seinen Heiligen Geist bittet, dass er uns Kraft gibt und einfach das Wort weiter zu verkünden.
Ja, danke. Ich danke euch für eure Antworten. Das ist natürlich alles richtig und das finde ich, eigentlich fast alle Antworten von euch sehr, sehr gut. Auch deine Antwort fand ich super. Ist natürlich nur die Frage, die ich gestellt habe. Ne? Wie dient das Leuten? Es geht irgendwie, ich glaube, wir haben festgestellt, dass es darum geht, Menschen zu dienen. Und das widerspricht ein bisschen der Art und Weise, wie wir es manchmal machen. Also wie wir manchmal über die Menschen herfallen. Ja. Ich bin Evangelist und ich weiß, dass manche Gemeinden ein Jahr lang überhaupt nichts tun, um irgendwelche Menschen zu erreichen. Aber dann, zack, gehen die Palisadentore auf und dann wird eine evangelistische Woche gemacht. Ne? Dann kommt die Kavallerie angeritten, die heißt Gofi. Und dann wird zack, 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 ganz viele Seelen eingecasht. Ne? Das Evangelium in die Fresse, rein ins Tor, Tor wieder zu, ein Jahr lang Pause machen. Da frage ich mich, ob das ein Dienst an irgendwelchen Menschen ist. Ist das die Art und Weise, wie Jesus gelebt hat? Eigentlich nicht. Ich glaube nicht. Sondern ich glaube, Jesus hat uns vorgemacht, dass es darum geht zu sehen, wo die Hilfe Gottes benötigt wird. Und wir sind ausgestattet mit dem Heiligen Geist. Ihr müsst euch das mal klar machen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Kraft Gottes in uns wohnt. Das bedeutet, dass Dinge möglich sind, die unter natürlichen Umständen nicht möglich wären. Das bedeutet, dass uns Gelder zur Verfügung stehen, die wir eigentlich nicht haben, weil wir einen sehr, sehr reichen Vater haben. Hier, Gott sagt an einer Stelle, mir gehört das Silber und das Gold. Wisst ihr, die Sache ist, dass wir in zu engen Grenzen denken. Wenn wir darüber nachdenken, was können wir denn jetzt mal tun? Wie können wir denn jetzt mal den Auftrag von Jesus fortführen? Also eins ist ja schon mal klar, Kranke heilen, das kann damit ja nicht gemeint sein. Oder große Aktionen starten, wo ich nicht weiß, wo ich das Geld herkriege, das kann damit ja nicht gemeint sein. Brotvermehrung, das kann ja nur Jesus. Kranke heilen, das kann ja nur Jesus. Richtig predigen, dass Leute zum Glauben kommen, das kann ja nur Jesus. Ja, das stimmt ja auch. Nur Jesus will ja durch uns handeln. Versteht ihr das, wie Paulus Gemeinde versteht? Gemeinde ist der Körper von Jesus. Das heißt, Jesus ist nicht mehr auf dieser Welt, aber sein Geist ist noch hier. Und die Körper, die er erfüllt, damit sie hier auf der Erde das tun, was Jesus getan hat, das sind wir. Das sind unsere Körper. Und das war völlig richtig, was du da hinten gesagt hast. In jedem von uns steckt ein bisschen Jesus. In uns steckt ganz schön viel Jesus in Wirklichkeit. Und Jesus hat uns die Gaben gegeben, jedem seine Gabe, die er in Vollkommenheit hatte. Ich glaube, an Jesus können wir sehen, dass Jesus tatsächlich jede Geistesgabe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann, hatte. Er hatte wirklich die Fülle. Keiner von uns hat die Fülle von Begabung, die Jesus gehabt hat, aber jeder von uns hat einen Teil davon. Die Frage ist, wie können wir das einsetzen, damit das fortgeführt wird, was Jesus angefangen hat? Weil worum geht's denn? Ja, natürlich, es geht darum, die frohe Botschaft zu verkünden. Aber warum denn? Damit Leute gerettet werden. Damit die rauskommen aus den Verhältnissen, in denen sie jetzt gerade stecken. Weil das sind schlechte Verhältnisse. Das wissen sie oft nicht. Aber das wissen sie hinterher, wenn sie da rauskommen. Es geht ja gar nicht darum, dass wir Propaganda machen. Ich bin ja kein Propagandaminister als Evangelist. Und du bist ja auch keine Sozialarbeiterin, nur weil du mal jemandem über die Straße hilfst. Ne? Darum geht's ja gar nicht. Es geht einfach nur darum, Menschen Gutes zu tun, weil die Liebe Gottes sie erreichen soll, weil sie verändert werden sollen, weil etwas in ihnen stattfinden soll, weil sie Befreiung erleben soll, die übernatürlich ist. Menschen sollen gar nicht nur ihre Meinung ändern. Ulrich Pazani hat mal gesagt, in Menschen findet ein Machtwechsel statt, wenn sie sich bekehren. Da findet was Übernatürliches statt. Und dieses Übernatürliche möchte Gott durch uns bewerkstelligen. Das musst du dir mal reinziehen. Das ist echt ein Hammer. Und wir denken gerade darüber nach, wie wir den Gottesdienstraum schön schmücken. Okay, das ist gut, das ist okay. Aber es muss einem Zweck dienen. Das kann kein Selbstzweck sein. Uns geht es manchmal einfach zu gut in unseren kleinen Gemeinden, weil da ist man unter sich, da freut man sich, man versteht sich, ne? Aber wir haben einen Auftrag. Und die Frage, wie setzen wir den fort? Das, was Jesus angefangen hat, die müsste uns eigentlich beschäftigen. Ich gebe euch keine komplette Antwort heute, weil ich das nicht kann. Ich kann das deshalb nicht, weil ich nicht weiß, in welchen Situationen ihr lebt. Ich weiß nicht, wie das vor Ort bei dir aussieht. Ich weiß nicht, in welchen familiären Beziehungen du lebst. Ne? Ich weiß nicht, was deine Familie braucht, ob die Jesus überhaupt kennt. Aber wenn nicht, dann ist es ja kein Weltuntergang. Das bedeutet nur, du lebst mit Menschen zusammen, die dich brauchen. Weil in dir Jesus lebt und Jesus diesen Leuten gerne dienen möchte. Ich weiß ja nicht, wie das in deinem Dorf oder in deiner Stadt aussieht oder in dem Stadtteil, in dem du lebst, was da für Bedürfnisse sind, das weiß ich nicht. Wenn ich es wüsste, könnten wir uns mal ganz konkret darüber unterhalten, was man da mal machen kann. Aber im Moment bist du da. Du kennst die Verhältnisse vor Ort. Du kennst die Menschen, denen du begegnest. Und wenn du sie nicht kennst, dann wär's vielleicht mal der erste Schritt, sie kennenzulernen. Weil wenn du sie nicht kennst, weißt du auch nicht, was sie brauchen. Aber ich glaube, es ist offensichtlich, und das haben wir, glaube ich, in dieser ganz kurzen Zeit, wo wir uns damit beschäftigen, das haben wir gemerkt. Jesus begegnet Menschen da, wo sie seine Hilfe nötig haben. Weil er sie liebt. Weil es nicht darum geht, sie irgendwie in irgendwas reinzuholen, in einen Club oder in die christliche Kirche oder was weiß ich. Jesus liebt Menschen und deshalb rettet er sie. Das ist der Grund, warum Jesus überhaupt gekommen ist. Er wollte kein Imperium aufbauen oder eine Wirtschaftsmacht oder irgendwie sowas. Er wollte uns nicht irgendwie so alle Gehirn waschen, so, dass wir alle irgendwie das Richtige denken. Jesus kam, weil er uns liebt und weil er uns begegnen will in den Dingen, in den Sehnsüchten, in den Bedürfnissen, die wir haben. Das ist unser Auftrag. Darum geht's. Und die ganz konkrete Frage oder die ganz konkrete Antwort auf die Frage, wie kann ich das machen, die kennst du, weil du weißt, in welchen Verhältnissen du lebst. Aber finde die Bedürfnisse heraus, die um dich herum herrschen, und du hast die Antwort auf diese Frage. Ich möchte euch gerne noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Das ist so ziemlich das Letzte, was ich dann heute sage, und das reicht dann auch. Wie können wir, oder was können wir tun, damit unser Christsein relevant ist und relevant bleibt? Was können wir unternehmen, dass das so ist? Ich habe mal drüber nachgedacht. Ich glaube, dass jeder Mensch in drei verschiedenen Bereichen seines Lebens lebt. Oder ich sag mal, jeder Christ, nicht jeder Mensch, aber jeder Christ. Wir alle, die wir uns Christen nennen und die wir zu einer Gemeinde gehören. Wir leben in drei verschiedenen Beziehungsbereichen unseres Lebens. Der erste Bereich ist dein ganz persönlicher Bereich, also die Beziehung zu dir selbst. Damit geht's eigentlich los. Manche von uns haben eine heile Beziehung zu sich selbst. Manche von uns haben auch eine gestörte Beziehung zu sich selbst. Das hat mit Verletzungen aus der Vergangenheit zu tun. Es hat damit zu tun, dass Leute uns vielleicht falsch behandelt haben oder uns eine falsche Meinung über uns selbst eingeredet haben. Es kann verschiedene Ursachen haben. Es kann mit Sünden zu tun haben, die wir getan haben und die irgendwie unsere Beziehung zu uns selbst, unser Verhältnis zu uns selbst irgendwie zerstört haben. Das ist der erste Bereich. Und zu diesem persönlichen Bereich gehört nicht nur die Beziehung zu mir selbst, sondern da gehört auch die Beziehung zu Gott. Das spielt sich alles in meinem so ganz persönlichen, in meinem ersten Beziehungsbereich ab. Die Beziehung zu mir selbst und die Beziehung zu Gott. Dann gibt es einen zweiten Bereich, der geht ein bisschen weiter. Das ist der gemeindliche Bereich. Also der betrifft uns Christen, die wir uns zu einer Gemeinde zählen. Wir gehören meistens zu einer Gemeinde. Ob das jetzt ein gutes Verhältnis ist zu den anderen oder nicht, das steht auf einem anderen Blatt. Aber erstmal gehören wir dazu. Und wir sind nun mal auch eine Gemeinschaft, weil wir haben alle den Heiligen Geist, wir haben alle denselben Herrn, wir haben alle dieselbe Taufe, so wie wir denn getauft sind. Wir gehören zusammen. Ja, das ist witzig. Ich finde das manchmal auch witzig, ehrlich gesagt. Weil da gibt es manchmal Leute, mit denen verstehe ich mich nicht, da weiß ich manchmal vielleicht noch nicht mal genau, wie die heißen in meiner Gemeinde. Weil meine Gemeinde ist recht groß und dann, ach du bist das, wer Herr, wie heißt du nochmal? Aber wir sind trotzdem eine Gemeinschaft.
Wir gehören zusammen. Wir sind eine Familie. Das ist erstmal so. Wie gut die Beziehung ist, wie gesagt, das ist was anderes. Und dann gibt es einen dritten Bereich, in dem wir Christen stehen, und das ist der gesellschaftliche Bereich. Wir haben irgendwie einen Bezug zu der Gesellschaft, in der wir leben. Und der ist viel, viel enger, als wir manchmal glauben. Das fängt gar nicht erst an auf der Arbeit, mit Arbeitskollegen oder so. Das fängt schon damit an, dass wir in einem sehr groben Sinne alle ziemlich ähnlich gekleidet sind zum Beispiel. Wir gehören alle einer Kulturgruppe an. Wir reden eine Sprache, obwohl das manchmal nicht so klingt. Aber letztlich ist es doch so. Wir verstehen uns. Wir Christen sind wie die Nicht-Christen. Die Nicht-Christen sind wie wir Christen. Manchmal versuchen wir so gewaltsam da eine Linie zu ziehen und zu sagen, nein, wir sind die hier drin und das sind die da draußen und irgendwie stimmt's ja auch. Wir sind ja in der Welt, aber nicht von der Welt und so, ist ja alles wahr. Nur in der Straßenbahn fällt's dir nicht auf. Es sei denn, der, ja, du weißt ja nicht, ob der Mann, der den Schaffner verprügelt, jetzt nicht vielleicht doch auch ein Christ ist. Das weißt du ja nicht. Also auf den ersten Blick fällt's nicht auf. Wir haben schon was gemeinsam, oder? Wir sind wie die sind wie wir. Irgendwie schon. In diesen drei Bereichen lebt jeder Mensch. Und diese Bereiche vermischen sich auch. Das ist jetzt alles sehr theoretisch, was ich so erzähle. Das steht auch so auf dem Papier, ne? Das merkst du im wirklichen Leben nicht. Das ist halt einfach so. Gott, ich, Gemeinde, Gesellschaft, alles vermischt sich irgendwie. Alles gehört zusammen. Aber diese drei Bereiche kannst du da rausfinden. Und jetzt behaupte ich Folgendes. Je besser unsere Beziehungen in allen drei Bereichen sind, desto relevanter sind wir. Also was meine ich? Ich kann ein toller Gemeindemensch sein. Ich bin der beste Mitarbeiter meiner Gemeinde. Wenn ich krank bin, fällt alles zusammen. Gibt's ja so, ne? Und ich bin ein toller Kollege. Ich bemühe mich, nett zu sein. Jedenfalls gebe ich mir ganz, ganz große Mühe. Nur in meiner individuellen Beziehungsbereich, meine Beziehung zu Gott, meinetwegen, die krankt total. Meine Beziehung zu Gott, die kannst du vergessen. Gott und ich, wir haben Streit seit 10 Jahren oder so, ne? In dem Fall kann ich kein sehr relevanter Christ sein. Anderes Beispiel. Ich kann das Empfinden haben, dass ich meine Beziehung zu Gott ist super. Ist perfekt. Wir sind die besten Freunde. Der erzählt mir alles, ich erzähle ihm alles. Zu mir selbst habe ich ein tolles Verhältnis. Meine Arbeitskollegen mögen mich, die finden, ich bin ein ganz cooler Typ. Nur die Gemeinde, das ist sowas für ein Arsch, ne? Also wenn die mich schon sehen, fangen die an und ich fange auch an, wenn ich die sehe und so. Ich glaube, wenn das so ist, dann kannst du kein relevanter Christ sein. Und genauso der dritte Fall. Super Beziehung, ich und Gott, jeden Morgen stille Zeit, es ist so eine tolle Zeit, ne? Gemeinde, das liebe ich, die Worship-Zeiten fantastisch, die Predigten, alles klar. Nur auf der Arbeit, da passiert überhaupt nichts. Gesellschaftlicher Bereich, da passiert nichts. Die Leute, die mich kennen, also wenn sie mich kennen, laufen sie weg, wenn sie mich nicht kennen, wollen sie mich gar nicht kennenlernen, ne? Kann ich kein relevanter Christ sein? Also ich überspitze das ein bisschen, ne? Wir haben diese drei Bereiche in unserem Leben und es ist unsere Aufgabe, diese Beziehung heil sein zu lassen oder heil werden zu lassen. Und ich glaube, dass wenn wir, das worüber ich rede, ist Liebe. Ist eigentlich ganz leicht, ne? Ich rede gerade über Liebe. Wenn meine Liebesbeziehung zu Gott stimmt, dann ist das positiv für mein ganzes Leben. Wenn meine Liebesbeziehung zu meinen Geschwistern stimmt in der Gemeinde, obwohl ich sie manchmal nicht mag, wirkt sich das positiv auf mein ganzes Leben aus. Wenn ich die Menschen, die mit mir in einer Gesellschaft leben, lieb habe und sehe, dann bin ich ein relevanter Christ. Ich muss mir keine Arbeitsprogramme vornehmen. Glaube ich nicht. Ich muss mir nicht die Liste an den Schrank hängen, so wo wieder steht, gib dem Bettler Geld, hilf der Oma über die Straße, leer den Müll, ne? Und erzähl vom Evangelium, so. Ah, alles klar, das ist der Arbeitsplan für heute. Das brauchst du nicht. Wenn deine Liebesbeziehungen stimmen, wenn die Liebe in dir stark ist, bist du ein relevanter Christ. Du musst dich nicht unter Druck setzen. Und das allerletzte, was ich heute machen wollte, war, euch unter Druck zu setzen. Das wollte ich gar nicht. Entschuldigung, dass ich es gemacht habe. Das wollte ich gar nicht. Sondern ich möchte gerne, dass wir verstehen, ich auch, ich rede zu mir auch. Ich möchte gerne, dass wir verstehen, dass wenn die Liebe Gottes in uns stark ist und diese drei Lebensbereiche durchzieht und baut und heilt, dann kann ich nicht anders, als ein relevanter Christ zu sein. Mein Leben wird Bände sprechen. Ich brauche noch nicht mal predigen. Aber ich werde wahrscheinlich gefragt werden. Und dann antworte ich drauf. Ich gebe die Botschaft von Gott weiter aus Liebe. Ich bin ein Wegweiser zu Jesus aus Liebe. Nicht aus Verpflichtung. Ich helfe Menschen aus Liebe. Nicht, weil ich will, dass sie endlich in meine Gemeinde kommen, damit sie sich bekehren. Ich kann zweckfrei lieben. Ich kann irrational lieben, total verschwenderisch. Ich kann lieben, ohne was dafür zurückzubekommen. Das, glaube ich, setzt den Auftrag von Jesus fort. Ich behaupte, das hat Jesus gemacht. Guck mal, Jesus hat Leute geheilt, die sind hinterher noch nicht mal zu ihm gekommen und haben sich dafür bedankt. Das hat ihn traurig gemacht, aber er hat es trotzdem gemacht. Wenn wir ein bisschen was von diesem Herz von Jesus mitnehmen könnten in den Alltag, sind wir relevante Christen. Wir sind bedeutsam. Und wenn wir fehlen, fehlt was. Und wenn unsere Liebe zu Gott und unser Vertrauen zu Gott groß ist, dann gehen wir sogar Wege, die wir für gar nicht möglich halten. Wir überschreiten Grenzen, von denen wir glauben, dass sie nicht zu überschreiten sind. Physische Grenzen, natürliche Grenzen, biologische Grenzen, finanzielle Grenzen, kulturelle Grenzen, Verkehrsregeln. Nein. Versteht ihr, was ich meine? Dann werden plötzlich Dinge möglich, die vorher nicht möglich waren. Amen. Es ist 8:15 Uhr. Ich habe eine Dreiviertelstunde, eine Stunde gemacht. Jetzt hören wir auf. Danke fürs Zuhören. Tschüss.